Wir wollen heute Morgen ein Wort aus dem Propheten Jesaja betrachten, und zwar Kapitel 53, Jesaja 53, und ich lese hier Vers 1. Aber wer glaubt unserer Predigt, und wem wird der Arm des Herrn offenbart? Diese Frage stellt der große Prophet Jesaja. Und wenn wir das Kapitel weiter lesen und er die Kreuzigung Jesu beschreibt, und er beschreibt sich ja in der Vergangenheit, als wäre er ein Zeuge der Kreuzigung Jesu gewesen. Er trug unsere Krankheiten, er lud auf sich unsere Schmerzen und so weiter. Und so hat er das so lebendig in dem prophetischen Blick vor seinen Augen gesehen und damals schon niedergeschrieben. Und dieser erste Vers ist ja eine Frage: Wer glaubt unserer Predigt? Und so habe ich diesen Gedanken heute Morgen mit der Überschrift betitelt: Eine Klage, die heute noch aktuell ist. Und wir wollen einmal den ersten Teil nehmen: Wer glaubt unserer Predigt? Und nachher wollen wir noch den Arm des Herrn betrachten, der so mächtig ist, dem nichts unmöglich ist. Zur Zeit Jesajas herrschte leichtfertiges, gottloses Wesen, so wie es auch heute der Fall ist und mehr zunimmt. Die Gottesfurcht nimmt ab, die Gottlosigkeit aber nimmt zu. Und im fünften Kapitel ist da auch die Überschrift: Drohung göttlicher Gerichte, besonders eines feindlichen Einfalls. Und im Laufe des Kapitels lesen wir da wiederholt: Weh denen, die des Morgens früh auf sind, des Saufens sich zu fleißigen. Oder weh denen, die am Unrecht ziehen, mit Stricken der Lüge. Oder weh denen, die Böses gut und Gutes böse heißen. Das war der Zustand damals zur Zeit des Propheten Jesaja. Und dem leichtfertigen Wesen folgt dann der Unglaube und auch die totale Gottlosigkeit. Christus traf ja so auf den Unglauben, wie es auch der Prophet hier erwähnte, und wir lesen dazu Johannes 12, die Verse 37 und 38. Johannes 12, Vers 37. Solches redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Und ob er wohl solche Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie doch nicht an ihn. Auf das erfüllet würde der Spruch des Propheten Jesaja, den er sagte: Herr, wer glaubt unserem Predigen? Und wem wird der Arm des Herrn offenbart? Christus tat die Wunder, hat große Zeichen getan, aber man glaubte ganz einfach nicht. Der Arm des Herrn wurde ihnen offenbart. Sie haben so viel Wunder und Zeichen gesehen, aber sie blieben im Unglauben. Obwohl mit der Geburt Christi, sein Wirken, sein Leiden und Sterben, viele Prophezeiungen des Alten Testaments in Erfüllung gingen, glaubten die Juden dennoch nicht. Ein Teil glaubte, aber die Mehrheit, sie glaubten nicht und brachten unseren Heiland ans Kreuz. Und so ist es, dass sie damals noch auf den Messias hofften, obwohl er unter ihnen war, und so manche hoffen heute noch auf den Messias, obwohl er schon lange auferstanden ist? Wer glaubt unserer Predigt? Und wir können weiter fragen, warum nimmt der Unglaube in dieser Zeit zu? Nun, viele Menschen, sie leben im Wohlstand, es geht ihnen gut, man braucht nicht um Kleidung zu beten, man braucht nicht um Nahrung zu beten, man hat ja alles und mehr als genug, man lebt im Überfluss, also hat man keine Ursachen zum Beten. Und doch muss man feststellen, wenn dann auch in dem Leben eines Menschen, dem es sehr, sehr gut geht, der alles hat und viele Wünsche sich erfüllen kann, kommt dann Krankheit, kommen andere familiäre Probleme, dann weiß man auf einmal, wohin man sich wenden kann, nämlich zu Gott. Manche denken sich auch, im Alter kann ich mich immer noch zu Gott wenden, aber jetzt erstmal noch nicht. Oder wenn Not ist, dann werde ich mich zu Gott wenden, wie es ja auch so manch ein Mensch vollbringt. Und sie sind sozusagen Notchristen, die sich nur zum Christentum oder zu Gott halten, wenn sie in Not sind. Und auch ihre Gebete, es sind Notgebete oder Notbeter, die nur beten, wenn sie in Not sind. Und doch muss man dann auch zu solchen Menschen sagen, wer glaubt unserer Predigt? Sie glauben ja sonst nicht an Gott oder haben wenig mit dem Christlichen und Göttlichen zu tun. Man sagt ja, Not lehrt beten. So können wir auch sagen, Wohlstand lehrt Gleichgültigkeit gegenüber Gott. Wohlstand lehrt so diese Unabhängigkeit von Gott. Die Not, sie bringt der Wohlstand bringt den Menschen dahin, dass er auch nicht mehr beten braucht und auch kein Interesse an Gott hat. Ja, man glaubt auch vielfach nicht, weil man nicht in Gottes Wort forscht und sucht. Manche lesen in Gottes Wort, aber das Herz ist einfach nicht bei der Sache. Es wurde mal von jemandem der Prophet Obadja erwähnt. Und ein evangelischer Geistlicher fragte sinngemäß, gibt es den Obadja in der Bibel? Das war ihm wohl gar nicht bekannt. Und so lesen manche ja nur vorgefertigte Predigten ab und damit sind sie fertig. Andere haben bessere Bibelkenntnisse. Aber der Herr Jesus hat doch gesagt, suchet in der Schrift, denn ihr meinet das ewige ihr findet das ewige Leben darin. Sie ist, die von mir zeuget. Der Prophet Obadja, der schreibt im dritten Kapitel, der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen. Und das ist heute vielfach der Fall. Man dünkt sich so weise, so klug, ist von sich persönlich so eingenommen und die Großtuerei des Menschen lässt ihn einfach nicht glauben. Und tatsächlich sind es oft so die einfachen Menschen, die an den Herrn Jesus glauben und die großen, klugen Köpfe, denen fehlen sozusagen die Beweise, dass es einen Gott gibt. Aber Paulus sagt doch, schau doch die Schöpfung an, dann siehst du genug, dass es einen Gott gibt. Wir lesen 1. Korinther 1, ab Vers 26, sehet an, liebe Brüder, eure Berufung, nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, dass er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, dass er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Unedle vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, dass er zunichte mache, was etwas ist, auf das sich vor ihm kein Fleisch rühme. Also niemand sollte sich vor dem Herrn persönlich rühmen. Der Glaube nimmt ab und der Unglaube nimmt zu, weil viele Menschen sich dem Aberglauben oder auch Irrlehren zuwenden. Und auch hier in der westlichen Welt, wo man freien Zugang hat zu Gottes Wort, kann man sich manchmal nur wundern, wie Menschen sich fernöstlichen Religionen zuwenden und auf einmal darin ihr Heil suchen und meinen, das ist das, was meinem inneren Menschen gut tun könnte. Wer glaubt unserer Predigt? Paulus musste die Erfahrung machen, dass sich Menschen gegen ihn stellten. Christus wurde ihnen so glasklar gepredigt, als würde das Bild der Erlösung vor ihnen aufgezeichnet werden, aber man stellte sich in Galatien auf einmal gegen die biblische Lehre des Apostel Paulus. Auf einmal war ihnen die Beschneidung so wichtig. Wir lesen davon in Galater 5, einmal Vers 3. Ich bezeuge abermals einen jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz schuldig ist zu tun. Vers 7, ihr liefet fein, wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solch Überreden ist nicht von dem, der euch berufen hat. Daraus ist zu erkennen, dass auch Menschen, die einmal in der Wahrheit standen, von der Wahrheit abirren können. Und manche sind bekehrt, machen einen guten Anfang. Und wenn sie dann auch durch die Wortverkündigung oder persönliche Gespräche darauf hingewiesen werden, es gibt tiefere Wahrheiten, die Heiligung und andere Punkte, auf einmal ist da Widerstand. Wer glaubt unserer Predigt? Und man kämpft manchmal auch noch gegen biblische Wahrheiten, die ganz klar aus Gottes Wort zu erkennen sind. So ging es also auch dem Apostel Paulus. Hier musste er bei den Galatern eine bittere Enttäuschung hinnehmen und sagt auch zu der Gemeinde, ein wenig Sauerteig versäuert den ganzen Teig. Der Feind, er bemüht sich immer wieder, Menschen dahin zu bringen, dass sie von der Wahrheit weggeführt werden. Der Geist Gottes führt in die Wahrheit, führt tiefer hinein. Und der Teufel auf der anderen Seite bemüht sich, das Gegenteil zu tun. Und Paulus sagt, solch Überreden ist nicht von dem, der euch berufen hat. Also ein Herausführen aus der Wahrheit, das kommt niemals vom Geiste Gottes. Da können auch die Menschen sagen, ja, der Geist Gottes führt mich, der leitet mich dahin. Aber ist es aus der Wahrheit heraus, dann ist es nicht vom Christ, ist es nicht vom Geiste Gottes, ist es auch nicht vom Herrn Jesus. Der Feind versucht, bei manchen Menschen etwas in den Vordergrund zu schieben, dass dem Menschen wichtiger wird als die Erlösung und sie fallen dann aus der Gnade Gottes heraus. So schreibt Paulus, ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid von der Gnade gefallen. Das war bei ihnen in diesem Fall so. Das kann im Leben eines Kindes Gottes auch andere Ursachen haben, dass man Christus verliert und aus der Gnade Gottes fällt. Was muss man dann tun? Dann muss man seine Knie beugen und den Herrn bitten, Herr, vergib mir, hilf mir, wieder in den Gnadenstand hineinzukommen, in dem ich einmal war, in dem ich mich erfreute. Der Feind greift ja zu verschiedenen Mitteln. Er weiß ja und er sieht es auch, wo der Einzelne ganz besonders anfällig ist, wo er ihn am besten in Versuchung führen kann oder zu Fall bringen kann. Und da lesen wir ja auch im Buch Hiob, Satan streifte durch die Lande, er schaute durch die Lande, wie sieht's da aus, wen könnte ich vielleicht zu Fall bringen? Und dann stieß er auf Hiob und hat ihn sehr versucht. Aber Gott sei Dank, Hiob hielt stand, blieb seinem Gott treu. Satan wird kein Kind Gottes in Ruhe lassen. Er wird jeden versuchen, wo er nur kann. Und er versucht, er lockt, er hat Zeit, er wartet oft, er lockt wieder. Und wo Gelegenheit ist, versucht er besonders den Menschen stark, um ihn vom Heil abzubringen. Jeder hat seine persönliche und eigene Entscheidung zu treffen. Allen wird gesagt, wachet und betet, dass ihr nicht in der Anfechtung fallet. Gottes eigenes Volk, also Israel, glaubte dem Wort Gottes und der Verkündigung nicht. So lesen wir in Johannes 1, die Verse 11 und 12. Er kam, also Christus, kam in sein Eigentum, also in sein Volk, ins jüdische Volk hinein, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Sie Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viel Ablehnung schlug dem Herrn entgegen, und doch waren da einige, die sich doch zum Herrn bekehrten. Und heute ist es doch so, wir haben die besten Voraussetzungen und gute Belehrungen, und dennoch glauben so viele Menschen nicht der Wortverkündigung. Sie glauben nicht der Predigt, sie verwerfen biblische Wahrheiten, wie es auch damals Israel getan hatte. Und die Klage Jesajas wird, und ich möchte auch sagen, ist in dieser Endzeit wirkliche Tatsache. So lesen wir in Lukas 18, Vers 8 im zweiten Teil: Doch wenn des Menschen Sohn kommen wird, meinst du, dass er auch werde Glauben finden auf Erden? Es ist eine Frage, die der Herr Jesus hier stellt. Aber wer mit offenen Augen durch die Welt geht, der muss auch feststellen, dass der Unglaube mehr und mehr zunimmt. Ja, auch diese Prophezeiung des Herrn entwickelt sich mehr und mehr dahin, dass es immer weniger Menschen gibt, die wirklich von Herzen dem Herrn Glauben oder dem Worte Gottes Glauben schenken. Da sollte es unser Gebet sein: Gott, stärke meinen Glauben, dass ich am Glauben festhalte, bis du wiederkommst oder bis ich von dieser Erde scheide. So, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, haltet fest am Glauben, auf dass wir einmal die ewige Seligkeit erlangen. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 10, da führt Paulus so negative Beispiele an und er sagt, das alles ist euch zur Warnung geschrieben, auch uns. Und so lese ich mal aus 1. Korinther 10, einmal Vers 7. Werdet auch nicht Abgöttische gleich wie jener etliche wurden, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken und stand auf zu spielen. Oder ab Vers 9, lasset uns aber auch Christum nicht versuchen, wie etliche von jenen ihn versuchten und wurden von den Schlangen umgebracht. Murrt auch nicht, gleich wie jenen etliche murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Solches alles widerfuhr jenen zum Vorbilde. Es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf welche das Ende der Welt gekommen ist. Eine Warnung haben wir hier im Korintherbrief, worüber wir auch immer wieder nachdenken sollten und zum Herrn aufblicken wollen, dass er uns hilft, vor ihm bestehen zu können. Nun kommen wir zum zweiten Teil. Also der erste Teil lautete, wer glaubt unser Predigt? Und der zweite Teil, wem wird der Arm des Herrn offenbart? Wollen wir, dass sich der Herr uns offenbart, dass uns der Arm des Herrn offenbart, dass der Arm des Herrn uns stützt, dann müssen wir ganz nahe beim Herrn gehen oder mit dem Herrn gehen. So wie ein Mensch, der nicht sicher auf den Füßen ist, sich auf den Arm seines Begleiters stützt, so nahe müssen wir auch beim Herrn leben und mit dem Herrn wandeln. Denn wer nahe beim Herrn sich aufhält, das nennt man dann einen Wandel mit Gott. Und den wollen wir beständig führen. Und hier ist auch immer wieder die Einsicht nötig, mein Arm kann nichts bewirken. Meine menschliche Kraft kann nichts bewirken. Aber der göttliche Arm kann alles bewirken. Ihm ist nichts unmöglich. Was er will, das kann er tun. Gott führte Israel ja mit einem hohen Arm aus Ägypten heraus. So lesen wir in der Apostelgeschichte 13. Und wir wissen um die Wunder, die der Herr auch getan hat und die Versorgung dort in der Wüste. Alles durch den mächtigen Arm unseres Herrn. Apostelgeschichte 13, Vers 17. Der Gott dieses Volks hat erwählt unsere Väter und erhöht das Volk, da sie Fremdlinge waren im Land Ägypten, und mit einem hohen Arm führte er sie aus demselben. Also sein hoher Arm führte sie aus der Knechtschaft heraus. Und Gott übt auch heute noch mit seinem Arm Gewalt oder vollbringt Wunder, wie er will. So lesen wir in Lukas 1, die Verse 50 und 51. Hier lesen wir von dem, was Zacharias sagte. Entschuldigung, jetzt habe ich mich vertan. Hier ist das, was auch hier von Maria gesagt wurde, Lukas 1, Vers 50 und 51, und seine Barmherzigkeit währet immer für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übet Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Ja, Maria, sie kam ja auch ganz bescheiden im einfachen Hause und hat es so wunderbar erleben und erfahren dürfen, wie sie durch Gottes Gnade erhöht wurde. Sie durfte die Mutter des Herrn Jesu werden. Und so darf niemand zum Herrn sagen, was machst du? Und Gott offenbart seinen starken Arm, besonders an den Stolzen und Hoffärtigen. Gott zerstreut die, die so sehr von sich eingenommen sind. So lesen wir hier weiter in Lukas 1, Abvers 52, erstößt die Gewaltigen vom Stuhl und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllet er mit Gütern und lässt die Reichen leer. Er denket der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat unseren Vätern Abraham und seinem Samen ewiglich. Das ist der Herr, der mächtig ist und der auch die Stolzen sieht. Wir denken an Nebukadnezar oder auch an Herodes im Neuen Testament, der da so von Gott gestraft wurde, dass er eines schrecklichen Todes starb. Jesaja wirft die Frage auf, wem wird der Arm des Herrn offenbart? Der Arm des Herrn wurde einmal den Heiden offenbart, Jesaja 52, Vers 10. Und der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Heiden, dass alle Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Das haben sie in Christus gesehen. Die Heiden haben sich nachher bekehrt, wurden auch Kinder Gottes und gehörten zum Volke Gottes. Der Arm des Herrn wurde denen offenbart, die erfahren haben, wie auch die Wahrheit des Evangeliums befreite von aller Sünde. Johannes 8, Vers 32. Und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Keine Irrlehre, nicht irgendwelche asiatische Religionen oder sonst welche neuartigen Lehren. Alleine die biblischen Wahrheiten machen den Menschen frei, befreien ihn von aller Sünde, dass er ein glückliches Kind Gottes wird. Man wird befreit von der Last der Sünde, von Gebundenheiten, man wird befreit von den Begierden des Fleisches, von der Lust der Augen, befreit von allen leichtfertigen Formen des Gottdienens. Der Herr Jesus gibt Gnade und Kraft, ein heiliges Leben vor ihm zu führen. Und so können wir auch sagen, wer einen engen Wandel mit Gott führt, der erlebt die Kraft Gottes, erlebt, wie sich auch der Arm Gottes bei ihm in seinem Leben offenbart, wie er die Hilfe erfährt in seinem Leben. Und Henoch hat ja besonders den Arm des Herrn erfahren dürfen, weil er sich eben nahe zum Herrn hielt. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 5, die Verse 22 bis 25. Und nachdem er Methuselah gezeugt hatte, blieb er in einem göttlichen Leben 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Dass sein ganzes Alter war 365 Jahre. Und dieweil er ein göttliches Leben führte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Methuselah war 187 Jahre alt und zeugte Lamech und so weiter. Und so sehen wir hier, wie besonders Henoch den Arm des Herrn erleben durfte in wunderbarer Weise, dass der Herr ihn zu sich nahm und er nicht mehr von den Menschen hier auf der Erde gesehen wurde. So denken wir auch an die anderen Männer Gottes im Alten Testament, die so nahe mit dem Herrn wandelten, dass der Arm des Herrn sich an ihnen offenbarte, wie zum Beispiel Abraham und auch Isaak und Jakob. Wir denken an den König David oder die Propheten Elia und Elisa. Wie hat sich der Arm des Herrn in ihrem Leben so oft offenbart? Wie viele Gebetserhörungen haben sie erleben dürfen? Manchmal mussten sie auch lange in ihrem Leben auf Erhörung warten, aber der Arm des Herrn hat sich ihnen offenbart. Der enge Wandel mit dem Herrn ist die Voraussetzung das dem Menschen der Arm des Herrn in seinem persönlichen Leben offenbart wird, dass sie Gebetserhörungen erleben und seine Hilfe besonders erleben und erfahren können. Es ist das Herrlichste, was ein Mensch auf Erden erfahren darf, dass sich der Arm des Herrn in seinem Leben offenbart, dass er erfahren darf, hier hat der Herr geholfen, da hat der Herr geholfen, und ich blicke zurück auf so manche Gebetserhörung, wo der Herr half. Und sie freuen sich im Herrn, in der Nachfolge. Und unser Leben, es geht ja so schnell dahin. Die Lebenszeit, sie verschwindet schneller, als man denkt. Gottes Wort sagt ganz richtig, unser Leben ist wie ein Dampf oder wie eine Blume, die da heute blüht und morgen schon verwelkt ist. Und so haben wir heute den Gedanken betrachtet, wer glaubt unserer Predigt? Wir wollen dem ganzen Worte Gottes Glauben schenken, dem Worte Gottes Vertrauen entgegenbringen. Wir wollen die Wahrheiten Gottes weiter festhalten und nicht im späteren Leben verwerfen, wie es ja auch manche tun, sondern wir wollen daran festhalten. Und halten wir am Worte Gottes fest, dann wird sich auch der Arm des Herrn an uns offenbaren. Wir wollen den Herrn bitten, stärke unseren Glauben, lass ihn zunehmen und wachsen, auf dass auch wir unseren Lauf mit Freuden vollenden, wie es auch Paulus zu den Brüdern aus Ephesus sagte. Amen.